Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass so viele heute auch hier sind. Und es ist auch gut, dass du da bist. Gut, dass du dich dafür bereit erklärt hast, einfach auch mal zur Ruhe zu kommen am Sonntag. Einfach auch mal sich bewusst von dem Trubel um uns herum auszublenden und sich auf Gott und auf sein Wort zu konzentrieren. Und doch ist es so, dass Gott uns auch immer wieder konfrontiert mit unserem Leben hier auf dieser Erde. Und auch der Text soll ja unser Leben ansprechen, in dem wir stehen. Und heute Morgen wollen wir auch über das nachdenken, was treibt Menschen dazu, dass sie ihr Leben riskieren. Und in den bewegten Zeiten momentan denkt natürlich jeder sofort daran, ja, was in Ukraine passiert. Wie die Menschen ihr Leben riskieren, weil sie was tun, weil sie einfach nur Widerstand leisten, um ihr Vaterland zu beschützen. Und wir fragen uns natürlich auch, was empfinden solche Menschen, wenn sie in dieser Lage sind. Und natürlich, die Medien geben uns viel Bericht darüber, wie und warum das ist. Und wir wissen, dass die Menschen um Freiheit und um Frieden auch kämpfen. Und gleichzeitig erinnert es uns natürlich die Situation auch an früher, wo Deutschland in einer schwierigen Lage gewesen ist und auch bei uns ganz direkt Krieg gewesen ist. Und auch da gab es Menschen, die einen Widerstand geleistet haben gegen das Regime, das in Deutschland geherrscht hat. Ich möchte ein kurzes Zeugnis einfach weitergeben von einem jungen, erfolgreichen Mann, 30 Jahre alt. Er war ein Offizier in der Wehrmacht, war 7 Jahre glücklich verheiratet und Vater von 4 Kindern. Und er hat sich dazu entschieden, in den militärischen Widerstand gegen Hitler einzutreten. Dann war dieses Attentat am 20. Juli 1944, das ja gescheitert ist. Und man hat dann ganz, ganz viele Menschen festgenommen. Er war einer von 200, über 200, die man dann hinterher hingerichtet hat. Und ich möchte kurz Zitat von einem Brief einfach vorlesen. Er wurde quasi am 4. September hingerichtet und einen Tag davor am Abend durfte er einen Brief an seine Frau schreiben. Der Mann heißt Heinrich Graf von Lehndorf-Steinort. Ist also ein Offizier gewesen. Und er schreibt an seine Frau und hat beide Hände gefesselt. Und dann versucht er einfach zu erklären, warum er diese Entscheidung getroffen hat und wie es dazu gekommen ist. Und kurz eben bevor er hingerichtet wird, schreibt er eben zu seiner Frau, bestimmt stellt man sich, ohne selbst so etwas erlebt zu haben, alles viel schlimmer vor, als es ist. Wenn die Dinge Tatsachen geworden sind und es einen Ausweichen nicht mehr gibt, allein die Hilfe von Gott, um die ich immer gebeten und die er mir im reichen Maße gegeben hat, haben mich alle Belastungen in einer Weise überstehen lassen, wie ich es vorher nie für möglich gehalten hätte. Es vollzieht sich eine völlige Wandlung, wobei das bisherige Leben allmählich ganz versinkt und gänzlich neue Maßstäbe gelten. Das ist das, was er erlebt hat, ein paar Stunden bevor er hingerichtet wurde, dass gänzlich neue Maßstäbe in seinem Leben jetzt ergreifen. Er schreibt natürlich von der Liebe zu seiner Frau und dann auch, dass er doch ihre Hoffnung auf den Herrn setzen soll und gibt ihr auch als Bibelvers auch Philipper 4,6 mit, wo es heißt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und er gibt auch ein Zeugnis davon ab, dass er einfach zum Schluss auch sagt, der christliche Glaube und der Glaube an ein himmlisches Reich sind das Einzige, was einen in der Not hilft. Dieses Zeugnis ist 1940 geschehen, aber wir haben auch Zeugnisse von Männern und Frauen, wo wir ihren Glauben sehen können, was wir in der Bibel finden. Und deswegen möchte ich mit euch zusammen die Apostelgeschichte aufschlagen. Wir sind in Apostelgeschichte immer noch im 5. Kapitel Und das fünfte Kapitel ist ja das Kapitel, wo die Apostel in den Hohen Rat gerufen werden würden und wo ihnen nochmal verboten wird, über das Evangelium, über den Herrn Jesus zu sprechen. Und in Vers 30, 31 sagt dann Petrus: Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das war die Botschaft, die die Apostel den Hohen Rat weitergeben haben, dass sie am Evangelium festgehalten haben und haben ihnen quasi die Wahrheit über das erzählt, was sie getan haben. Natürlich war der Hohe Rat dann erbost, die Gefühle sind hochkochten, sie wollten sie am liebsten gleich umbringen. Und so war es Gamaliel, der dann durch einen Ratschlag sie besänftigt hat und einfach gesagt hat, jetzt lassen wir sie erstmal weitermachen, wenn es von Gott ist, können wir eh nichts dagegen machen, wenn es nicht von Gott ist, dann wird alles zerfallen. Und so kommen wir zum heutigen Text, über den wir uns näher uns austauschen wollen. Und das ist die Verse 40 bis 42, wo es heißt, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie, also mit schlugen sie sie meint man hier, sie wurden ausgepeitscht. Und geboten ihnen, nicht im Namen Jesus zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Hier sehen wir auch einen Widerstand gegen das Regime, das aufgestanden ist. Und wir sehen, dass die Apostel bereit waren, in diesem Widerstand ihr Leben zu lassen. Und wir sehen, dass es auch einen Wandel in ihrem Leben gegeben hat, dass sie auch neue Maßstäbe haben und sich von der Hinsicht total unterscheiden von den anderen Menschen im Hohen Rat. Ich habe die Predigt überschrieben, wenn neue Maßstäbe greifen. Und wir wollen uns über drei Fragen Gedanken machen. Was sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Hohen Rat, die ja nicht an das Evangelium glauben, und den Aposteln, die ans Evangelium glauben? Des Weiteren wollen wir uns fragen, weshalb freuen sich die Apostel, wenn sie für einen Namen Schmach tragen dürfen? Und zum Schluss, weshalb es sich lohnt, sein Leben für Christus völlig hinzugeben, auch bis in den Tod hinein. Ja, es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen Christen und Nicht-Christen. Und wir sehen im fünften Kapitel auch durch die Reaktion, wie die Menschen auf das reagieren, wenn ihnen das Evangelium verkündigt wird, wenn man ihnen vom Herrn Jesus weiter erzählt, wie sie total unterschiedlich reagieren. Teilweise sieht man durch diese Reaktion auch ihre Einstellung, wie sie die Wassereinstellung zum Leben haben, Wassereinstellung zum Tod haben. Und deswegen müssen wir schon unterscheiden, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen gläubigen Menschen, die ans Evangelium glauben, und welche, die das eben nicht annehmen können. Und ein der wesentlichen Unterschiede ist eben, dass bei Menschen, die ans Evangelium glauben, Gott in ihr Leben eingreift und dass er ihnen ein neues Herz gibt. Er macht sie vom Wesen her innerlich neu. Und dazu möchte ich mit euch in 2. Korintherbrief aufschlagen und nachlesen. 2. Korintherbrief, schlag's mal auf, das 4. Kapitel. 2. Korinther, 4. Kapitel. Da geht's mir eigentlich um den Vers 6, aber wir lesen 5 und 7 gleich mit. Und da steht, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als euer Sklave, um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis des Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Also hier sehen wir, dass hier auch eine Aussage getroffen wird, dass all diejenigen, die an das Evangelium glauben, die das Evangelium aufgenommen haben, eine Wandlung erfahren haben. Dass nämlich, wie Gott bei der Schöpfung gesprochen hat, es werde Licht und es ward Licht, auch in die Menschen hinein Licht kommen ist. Dass sie was erkannt haben. Dass sie nämlich die Erkenntnis gekriegt haben, wer Jesus Christus ist. Und diese Erkenntnis hat Gott ihnen gegeben. Und wenn wir im 2. Korinther ein bisschen weiter schauen und schauen uns das 5. Kapitel an und wir lesen die Verse 16 und 18, da heißt es dann, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Hier sehen wir, dass Gott einen Menschen, der zum Glauben gekommen ist, völlig neu gemacht hat. Dass es von ihm gesagt wird, dass er eine neue Schöpfung ist in Christus. Dass er neu geboren worden ist. Gott kümmert sich um diejenigen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und macht aus ihnen ein völlig neues Wesen, von innen nach außen. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden und dass wir das wissen. Weil viele Menschen versuchen eben über bestimmte Übungen, dass man bestimmte Gebote hält und dass man bestimmte Dinge nicht tut, dass man so Christ wird. Dass man so zu etwas wird, was die Menschen einfach sagen, ja, das ist ein guter Christ, weil der tut ja gute Dinge. Aber wir müssen uns fragen, können wir uns selber eigentlich zum Christen machen? Kannst du aus toter Materie Leben machen? Nein, das kann nur Gott. Gott hat in der Schöpfung aus nichts das Leben erschaffen und so kann Gott auch aus einem gefallenen Menschen eine neue Schöpfung hervorbringen. Das können wir nicht selber, das ist eben die Gabe, die Gott uns einfach gibt. Dass Gott es in uns hineinlegt. Christ zu sein bedeutet, dass dein ganzes Wesen, deine Einstellungen, auch deine Lebensprinzipien, die du hast, von Gott in unser Herz hineingelegt worden ist. Und dass er durch seinen Geist auch Kontrolle ausübt über deine Gedanken, über das, was in deinem Herzen vorgeht, wenn es du zulässt. Weil Gott hat ein Ziel, er möchte, dass wir Jesus Christus hier auf Erden widerspiegeln. Und dazu hat er uns ein neues Herz gegeben. Aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Unterschied zwischen einem Christen und einem, der das Evangelium nicht angenommen hat. Und der zweite Punkt ist eben, ein Christ steht in einer engen Beziehung zu seinem Herrn und Heiland. Dazu möchte ich mit euch Johannesevangelium aufschlagen. Johannes, 8. Kapitel, Vers 12. Da bezeugt der Herr Jesus von sich selber und sagt in Vers 12, Jesus redet nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ein Christ steht in einer engen Beziehung mit dem Licht des Lebens. Außerhalb von Jesus Christus, außerhalb vom Licht des Lebens, gibt es nur Finsternis. Und nur derjenige, der dem Herrn Jesus nachfolgt, der in der Nachfolge steht, steht im Licht und das Licht ist in seinem Leben getreten. Und das mag für viele schwierig sein, das so zu akzeptieren, dass jede Religion, die Jesus Christus nicht im Zentrum hat, nicht das Leben, das Licht des Lebens besitzt. Weil der Herr Jesus von sich aus sagt, ich bin das Licht des Lebens. Außerhalb von mir gibt es kein Licht. Und in dieses Licht kannst du eintreten durch Nachfolge. Dass du in eine Beziehung trittst mit diesem Licht. Und diese Beziehung, die dürfen wir hier auf Erden schon haben, die dürfen wir auf dieser Erde schon genießen, aber die wird natürlich vollendet werden, einst in der Herrlichkeit beim Herrn. Und deswegen möchte ich noch eine Bibelstelle aus der Offenbarung lesen, da wo wir dann sehen, in Offenbarung 21, dass wir in einer Beziehung, in einer vollkommenen Beziehung mit dem Licht des Lebens treten dürfen. Und zwar alle Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus setzen. Und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 23, wo Gott eben die neue Stadt Jerusalem macht. Und da heißt es dann, und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Hier sehen wir eben, dass eine Beziehung existiert zwischen Menschen, die ihr Vertrauen auf das Evangelium, auf den Herrn Jesus gelegt haben, auf das Lamm, das für sie gestorben ist, und eben auch Gott selber. Dass Gott mitten unter ihnen wohnt und es gibt keine Sonne, keinen Lichtkörper mehr, weil er allein die Lichtquelle des Lebens ist. Und wir benötigen nichts anderes mehr, als wie diese Beziehung, diesen Zugang zum Licht des Lebens. Und das wird eine wunderbare Sache sein, wenn wir das dann auch tatsächlich erleben. Die Apostel bezeugten eben im Hohen Rat eindrücklich eben, dass allein in Jesus Christus Errettung und ewiges Leben zu finden ist. Er allein kann uns erretten. Und er allein schenkt uns auch die Beziehung zum Vater, damit wir in eine Beziehung zu Gott stehen dürfen. Und das ist wichtig, dass wir eben dieses Unterschied aussehen. Die Mitglieder im Hohen Rat, die waren alles keine schlechten Menschen. Die waren gute Menschen, die auch an Gott geglaubt haben und die gute Werke getan haben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Hohen Rat und den Aposteln. Und der liegt einfach in ihrer Einstellung und in ihrer Beziehung zu Jesus Christus. Was für eine Beziehung hatten sie zum Herrn Jesus? Und wie die Mitglieder des Hohen Rates werden es auch alle anderen schwer haben, alle anderen Religionen, ja, was für diese Botschaft von Jesus Christus zu akzeptieren, wenn er sagt, ich, in mir allein ist das Licht des Lebens zu finden. Das Licht des Lebens ist allein in ihm. Und nicht in irgendeinen anderen Religionen zu finden. Und das ist schwer zu akzeptieren. Das hat der Hohe Rat schwer akzeptieren können und hat dagegen aufgelehnt sich. Und das ist normal, dass Menschen da Probleme damit haben, diesen Absolutheitsanspruch von Herrn Jesus. Aber die Frage, die sich uns eigentlich dadurch stellt, ist eben nicht, was für ein Leben ich führe oder wie viel Gutes ich getan habe oder für welche Werte ich einstehe, ob ich für den Weltfrieden einstehe oder für Gerechtigkeit einstehe. Es geht auch nicht darum, wie du zum Rassismus stehst oder ob du lieber Demokratie oder eine Diktatur vorziehst. All diese Fragen geht es gar nicht in unserem Leben. Sondern Der Herr Jesus selber fragt die Pharisäer, und da waren viele von dem Hohen Rat auch mit dabei, in Matthäus 22, 42 sagt er: Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Das ist die entscheidende Frage. Was denkst du vom Herrn Jesus? Wessen Sohn ist er? Wie denkst du über Jesus? Wo stehst du? Stehst du mehr bei den Menschen wie beim Hohen Rat, die Jesus ja als guten Mensch sehen, aber eher nicht diesen Absolutheitsanspruch, dass er Gottes Sohn ist? Oder kannst du bei den Aposteln stehen, die den Herrn Jesus bezeugen, auch unter Androhung von Gewalt und von Tod, dass er der verheißene Messias ist? Und die Antwort auf die Frage wird für dich zukunftsweisend sein. Je nachdem, wie du diese Frage für dein Leben beantwortest, wird es für dich eine Rolle spielen, wo du die Ewigkeit verbringst. Wie geht's dir in deinem Inneren? Willst du den Namen Jesus Christus, wenn du den hörst, am liebsten aus dem Weg gehen? Ist dir das unangenehm, wenn man dich darauf anspricht oder wenn du damit konfrontiert wirst? Oder freust du dich, dass jemand dich auf Jesus anspricht und sagt, ja, du gehörst doch auch zu diesen Jesus-Nachfolgern. Bist du denn auch ein Christ? Und du kannst dich darüber freuen und dazu stehen und sagen, ja, ich gehöre zu denen. Weshalb Christen nicht nur an Jesus Christus glauben, sondern sich auch in ihm freuen können, das wollen wir uns als zweites anschauen. Wir haben gesehen, die Welt, die akzeptiert Jesus nicht als der sich vorstellt, als Gottes Sohn, sondern sie lehnen ihn ab. Sie gingen so weit, dass sie ihn ermordet haben am Kreuz. Und deswegen gibt es diesen Unterschied. Welche, die ihn hassen, und die anderen, die ihr Leben für ihn geben würden. Da existiert ein Unterschied. Das ist real. Und in Vers 41 in Apostelgeschichte haben wir gelesen, sie nun, also die Apostel, gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Voller Freude. Christus war für die Apostel einfach alles in ihrem Leben. Sie waren bereit, um seines Namens willen Schmach zu leiden, weil er ihre Freude und er ihr Ruhm gewesen ist. Und das, obwohl die Christen geschlagen, ausgepeitscht und unter Schmerzen das erduldet haben müssen. Dennoch waren sie stolz, auf den Namen Christ genannt zu werden oder von Christus weiterzuerzählen. Weil in ihrem Leben, in ihrem Herzen neue Maßstäbe gegriffen haben. Neue Maßstäbe, die das Leben völlig auf den Kopf stellen und auch deine Prinzipien im Leben neu ordnen. Und in Vers 42 haben wir eben gelesen, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Diesen Widerstand, kann man so sagen, haben die Apostel geleistet, wirklich da entgegenzuhalten und den Menschen wirklich die frohe Botschaft zu verkündigen. Entgegen dem, was die führende Schicht gewollt hat. Das wollten sie eigentlich verhindern. Und wir fragen uns vielleicht auch heute Morgen, warum? Warum haben sie das auf sich genommen? Wieso können die sich so freuen? Und da müssen wir uns natürlich zwangsläufig fragen, ja, wer ist dieser Jesus? Dass Menschen bereit sind, sich so viel Schmerzen auf sich zu nehmen. Wer ist dieser Jesus? Dass sie von ihm reden, auch wenn sie dafür mit dem Tod konfrontiert werden. Und wer ist dieser Jesus, dass Menschen heute noch bereit sind, alles für ihn zu geben? Wenn wir wissen wollen, wer Jesus ist, müssen wir natürlich in die Bibel schauen. Und Gott selber gibt Zeugnis von seinem Sohn ab. und Gott stellt uns seinen Sohn vor und wir sehen Jesus nicht nur als einen Menschen, der Maria als Mutter gehabt hat. So sehen viele Jesus, dass Jesus ein Mensch war, ein Nazarener, der einen Beruf nachgegangen ist, der Familie gehabt hat. Und als er verurteilt wurde, hat auch Pilatus ihn hingestellt, nachdem er ihn hat ausgeißeln lassen, und hat gesagt, seht, welch ein Mensch! Man sieht in ihm einen Menschen und dann noch einen Menschen, auf den man herabsieht, weil er schwach und gebrechlich und voller Blut überströmt gewesen ist. Aber Gott zeigt uns seinen Sohn nicht nur in Gestalt eines Menschen, sondern er entfaltet seine Gesamtheit der Person, die er ist. Er zeigt uns seine Ämter, die er besitzt. Und dazu schlagen wir zusammen Hebräerbrief aus. Es gibt viele Stellen, die wir lesen können, aber Hebräer ist eine schöne Stelle. Die Verse Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten des Majestätes in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Das ist Jesus von Nazareth. Das ist der Jesus, wo die Menschen sagen, ja, das war doch nur ein Mensch. Ja, er war ein Mensch, aber er war ein Mensch und hatte die göttliche Gestalt. Er war auch Gott. Er hatte die göttliche Natur von Gott. Und dafür waren die Apostel bereit, alles auf sich zu nehmen und von dieser Wahrheit Zeugnis abzugeben. Er, den ihr verachtet, sagen die Apostel, er ist der Schöpfer des Universums und durch seine Kraft wird die ganze Erde und das ganze Universum überhaupt am Leben erhalten. Er ist unser Erlöser, der sein Blut gegeben hat als Preis dafür, dass du freigekauft wirst von den Zwängen und von der Macht des Bösen. Er ist der König über alle Könige hier auf Erden und hält die Herrschaft über diese Welt in seinen Händen. Er sitzt zur Rechten des Vaters und das bis in alle Ewigkeit. Das ist der Herr Jesus. Und deswegen können die Jünger natürlich den Herrn Jesus nicht verleugnen oder aufhören, über ihn zu sprechen. Er ist der fleischgewordene Gott. Die Fülle der Gottheit, die in ihm zu finden ist und nirgends woanders. Albert Einstein hat einmal gesagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigen Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er und es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo es keine Dunkelheit zu sehen gibt. Und das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten uns vorgestellt. Und das ist beeindruckend, dass das Menschen wahrnehmen können, dass Christus in ihrem Herzen aufleuchten kann. Und das sind keine Idioten, die von der Welt keine Ahnung haben. Das ist Albert Einstein, der zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und er war auch Jude. Viele Menschen sind stolz darauf, wenn sie jemanden kennen oder verwandt sind mit jemandem, der vielleicht einen großen Namen hat. Vielleicht kennst du jemanden, der ein Star geworden ist und auf der Bühne steht und du kannst dich damit brüsten, dass du den kennst. Oder vielleicht bist du auch mit jemandem verwandt oder verschwägert, der vielleicht adliges Blut hat und darauf bist du stolz. Oder du kennst eine Berühmtheit, die ganz berühmt worden ist und wir nehmen dann gerne die Persönlichkeit her, ja, dass wir ein guter Freund von dem sind oder zumindest ihn kennen. Also wir brüsten uns gerne mit Menschen, die mächtig sind oder die sich hervortun auf dieser Welt. Aber wieso schämen wir uns, zu unserem Herrn zu stehen? Wenn auch du Würde oder auch Ruhm suchst, dann darfst du dich des Namen Jesu Christi eigentlich nicht schämen hier auf Erden. Dann sollten wir eigentlich voller Stolz und voller Freude den Herrn Jesus vor jedem Menschen bezeugen und bekennen. Weil von ihm wird gesagt, und es wird von keiner anderen Person auf dieser Erde gesagt, als wie von ihm, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abglanz seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er ist die Ausstrahlung Gottes. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist der Abdruck Gottes Wesens für uns zu erkennen in ihm. Er wurde Mensch, damit wir den Vater sehen und erkennen sollen. Und darüber dürfen wir doch frohlocken, dürfen wir doch glücklich sein. Und deswegen sollten wir uns nicht um seines Namens schämen. Und ich muss mich immer wieder auch selber an die Nase fassen, wie oft man zurückweicht und nicht den Herrn Jesus als seinen Herrn bekennt. Kommen wir zum dritten Punkt, weshalb sich Christen noch über seinen Namen freuen und warum sie bereit sind, alles für diesen Namen zu erleiden. Also was für Gründe gibt es noch, worüber man sich freuen kann über den Herrn Jesus? Nun, wenn wir auf die Menschen heute denken, denen wir begegnen, dann meinen Menschen, dass es sehr, sehr klug ist, eigentlich das Christentum und das Evangelium, die Bibel eigentlich zu verachten, zu verspotten, sich Späßle drüber zu machen. Ach, dieses alte, abgestaubte Buch, an das glaubst du immer noch? Ja, wo kommst denn du her? Ja, du hast wahrscheinlich die Welt noch nicht erfasst. Aber wir müssen sehen, dass die Menschen, die so denken und so handeln, oftmals genauso blind und gebunden sind, wie eben die Menschen im Hohen Rat auch, die einfach die Erkenntnis nicht bekommen haben, wer Jesus Christus ist, wessen Sohn er ist. Und deswegen gehen sie blind durch diese Welt. Und Gottes Angebot an alle Menschen ist eben das Evangelium und das Zeugnis, das die Apostel und das die Gemeinde heute abgibt, damit Menschen ihn erkennen können, damit Menschen in die Gemeinschaft mit dem Vater geführt werden können. Wir schlagen 1. Johannesbrief auf. Erster Johannes, 3. Kapitel, lesen wir die ersten 3 Verse. Gottes Angebot an alle Menschen und an uns. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Gott hat alles für uns getan. Es ist alles bereitet worden. Wir müssen einfach nur auf das Evangelium reagieren. Gott hat den reuenden Sünder, der bereit ist, seine Schuld vor Gott einzugestehen, die Sünden vergeben durch das Blut Christi. Gott hat eine verlorene Seele, die im Tod und im Verderben eigentlich ausgesetzt gewesen ist, neues Leben angeboten, dass wenn du dieses neue Leben nimmst, nicht mehr sterben musst in Ewigkeit. Er nimmt jeden, der sich für Jesus Christus nicht schämt und der ihn als Herrn und Retter aufnimmt. Er nimmt jeden in seine Familie auf als seine Kinder. Und das ist schon gewaltig. Er macht uns sogar zum Miterben seines Sohnes, zum Miterben der Herrlichkeit, die Christus besitzt. Und er ist unsere Hoffnung, die heute ganz aktuell, an diesem Tag aktuell besteht und die bis in Ewigkeit durchgezogen wird. Aber damit nicht genug. Wir sind durch Jesus Macht nicht nur von der Verderbtheit dieser Welt entflohen oder gerettet worden, sondern die Macht Jesus hilft uns auch, in dieser Welt heute zu leben, egal wie die Umstände um uns herum ausschauen mögen. Er gibt uns die Macht und die Kraft darin zu leben. 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Ja, warum? Damit wir durch ihn leben sollen. Wir sollen auch in dieser Welt durch Jesus Christus leben. Und es ist wichtig, dass ihr das euch in Erinnerung ruft, dass ihr das wisst. Ein Leben in Jesus Christus hier auf dieser Welt macht den Unterschied aus. Das ist der Unterschied zwischen einem Christ und zwischen einem, der das Evangelium nicht aufgenommen hat. Und der ist gewaltig, dieser Unterschied. Die Apostel haben den Geist Gottes erhalten und im finden es als eine Ehre, als eine Erlaubnis für ihren Herrn auf Erden auch Schmach und Leid zu ertragen. Ja, die empfinden das sogar als einen Ritterschlag, wenn das auf sie zutrifft. Und deswegen predigen die Apostel jeden Tag im Tempel und auch in den Häusern, privat zu Hause, so wie wir es heute im Zeugnis auch gehört haben, von dem Evangelium. Geben sie was von dem Leben Christus in uns weiter, damit die Menschen eben dieses Licht erkennen dürfen. Und nochmal, warum ist es so entscheidend, der Unterschied? Warum? Weil den Menschen neue Maßstäbe in ihrem Leben gegeben wird. Und dieser neue Maßstäbe, der greift in Lebensprinzipien ein, sodass das Allerwichtigste in einem Leben eines Christen nicht Haus, nicht Hof, nicht Vaterland ist, sondern das Allerwichtigste, Jesus Christus und er allein ist es, was mein Leben einfach lebenswert macht, das entscheidend ist. Sie fürchten sich nicht mehr von den Einschränkungen, die vielleicht in dieser Welt auf sie zukommt, wenn du halt Nöte und Schwierigkeiten erlebst, weil du Christ bist. Ja, sie fürchten nicht mal mehr den Tod, weil der Tod eigentlich letztendlich nur der direkte Weg zu ihrem Herrn bedeutet. Paulus, auch ein Mann, der im Gefängnis gewesen ist und auch ein Mann, der vor einer Hinrichtung gestanden ist, wo es darum ging, er hat nicht mehr lang zu leben, er wird wahrscheinlich hingerichtet. Und da lesen wir im Philipperbrief, unwahrscheinlich tröstlicher Brief, wo wir lesen dürfen, wir schauen ins erste Kapitel und Philipper 1, Vers 21 und auch 23 heißt es, und auch hier sehen wir, dass in Paulus Leben ganz neue Maßstäbe greifen und gelten. Denn er sagt, denn für mich ist Christus das Leben. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und wir fragen uns, wie kann das sein, dass Christen Sterben als Gewinn empfinden? Wie kann das sein, dass Menschen dem Tod ins Angesicht lachen können, sich freuen können, selbst angesichts des Todes? Wie kann das sein, dass du Verlust als Gewinn erachtest? Und im Vers 23 heißt dann, mich verlangt es danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel, viel besser wäre. Das ist eben das Verlangen, dieses neue Maßstäbe, dieses neue Leben, das in ihnen steckt, dass sie bei ihrem Herrn direkt sein wollen, dass sie diese Beziehung ganz konkret jetzt hat auch erleben wollen. Und das geht eben auch durch den Tod. Weil nach dem Tod eben nicht alles vorbei ist, wie man uns weismachen möchte, sondern da beginnt eigentlich erst die Vollendung der Beziehung, die wir hier auf Erden schon knüpfen. Aber bis dahin wollen Christen mit jedem Atemzug die Liebe Gottes den Menschen verkündigen. Solange wir hier auf Erden wandeln, haben wir auch das Anliegen von Gottes Gnade weiterzugeben. Die Menschen einfach wach zu rütteln. Und liebe Geschwister, unsere natürliche Freuden, die wir hier auf Erden haben, unsere irdische Freuden, die werden uns sehr, sehr schnell genommen. Durch Sorgen, durch Krankheiten, durch Schmerzen, durch Armut, durch Krieg. Und die Freuden sind weg. Sie werden uns beraubt, sie werden uns wie ein Nebel vergehen, die oft, und sind weg. Aber die Freude, die Christen erleben, die Freude, die Apostel erlebt haben, das Zeugnis, was wir in der Apostelgeschichte auch über den Glauben der Männer und Frauen sehen, das ist eine Freude, die über diesen irdischen Freuden steht. Ein Christ kann immer echte Freude im Herrn erleben, egal unter welchen Umständen er lebt. Egal, ob du vertrieben wurdest, egal, ob dir alles genommen wurde, egal, selbst wenn dir deine Ehre genommen wurde, die Freude im Herrn kann dir niemand nehmen. Und die Freude im Herrn ist auch unantastbar, weil deine Freude ist auf den Herrn Jesus gegründet und er sitzt zur Rechten des Vaters mit aller Macht und Gewalt. Und er hat das letzte Wort in unserem Spiel hier auf Erden. Deswegen stellt sich uns natürlich die Frage, hast du das Christentum mal aus dieser Perspektive gesehen? Hast du die Freude, erlebst du die Freude in Jesus Christus dadurch, dass du eine Beziehung zu ihm hast? Ist dir die Beziehung zu deinem Herrn wichtiger als deine irdischen Güter, die du besitzt? Oder sind die irdischen Dinge momentan vordergründig für dich? Ich möchte zum Abschluss aus Philipperbrief noch was lesen mit uns. Philippa, 3. Kapitel, die Verse 17 bis 21. Da ermutigt uns in gewisser Weise Paulus, und doch schickt er auch eine Warnung: Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und dann kommt die Warnung: Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrem Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Und dann blickt er wieder auf unsere neue Maßstäbe und sagt in Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, und der wirksame Kraft, mit der er vermag, alle Dinge sich zu unterwerfen. Lass dir das einfach als Warnung sein, dass wir die irdischen Gesinnungen nicht wichtiger sein darf als die ewigen Herrlichkeit beim Herrn. Dass dir das Leben hier auf Erden und dein Vaterland vielleicht hier auf Erden nicht über das himmlische Vaterland stehen darf. Und wir werden auch ermutigt vom Paulus, seinem Zeugnis nach zum Eifern, der eben eine Ausrichtung auf die Ewigkeit hat, auf das, was kommen wird, und ein Bürgerreich hat, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Und dann schreibt er im 4. Kapitel noch Vers 4 und 5, dann komme ich zum Ende: Freut euch im Herrn alle Zeit. Alle Zeit, liebe Geschwister, freut euch im Herrn. Alle Zeit heißt auch in Frieden wie in Kriegszeiten, heißt in Verfolgung wie wenn du in Überfluss lebst. Alle Zeit freut euch im Herrn. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Amen.